Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Nächste Sendung hier bei Kreisab. Hallo und herzlich willkommen. Episode 64 steht auf dem Programm und ich begrüße zunächst mal meinen Stammgast Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln.
Ich grüße dich, Sascha. Wieder mal ein bisschen fitter als sonst.
Ja, das freut mich, dass die Stimme auch ein bisschen mithält. Und ich habe einen zweiten Gast, der heißt Markus Götz, ist für Sport 1 unterwegs und sitzt in München. Hallo Markus.
Ich grüße euch, hallo.
Ja, am Wochenende gab es ein ganz, ganz großes Duell im deutschen Handball. Der THW Kiel ist zur SG Flensburg-Handewitt gereist in der EHF Champions League und es gab einen sehr, sehr deutlichen Sieg, 30-21. Götzi, hast du es so klar erwartet?
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also aufgrund der personellen Situation in Flensburg, die ja jetzt keine neue ist, die sich zwischendrin ein bisschen entspannt hat, aber eben auch nicht vollständig, habe ich schon den THW Kiel vorne gesehen, auch in Flensburg. Ich habe erwartet, dass die dort gewinnen, aber auf gar keinen Fall mit 9 Toren Unterschied.
Christian, ich nehme mal an, da schließt du dich an. Also ein Sieg des THW war zu erwarten, aber in der Höhe doch sehr, sehr überraschend.
Da schließe ich mich vollständig an, wobei man natürlich auch sagen muss, für mich die Hauptgründe waren einfach, dass Flensburg da im Angriff wirklich nicht zum Zuge gekommen ist. Erste Halbzeit 16-9 für Kiel, 7 Tempo-Gegenstöße eiskalt ausgenutzt. Da muss man auch nicht über die Quote von Matthias Andersson sprechen, wenn man halt irgendwie 700-prozentige dermaßen auf ein Tablett serviert bekommt.
Das ist in der Tat so, der konnte da eigentlich wenig machen. Tempo-Gegenstöße liefen relativ gut dann beim THW Kiel. Ich fand sehr, sehr erstaunlich, dass Lubomir Franis, der taktisch normalerweise recht wenig falsch macht, da nicht wirklich eine Antwort drauf gefunden hat, auf diese unglaubliche Abwehr des THW Kiel. Götzi, würdest du mir da zustimmen? Also ich beispielsweise hätte eventuell viel früher den Kollegen aus Ägypten, El Amar, gebracht, der ein bisschen Beweglichkeit auch hat. Johan Jakobsen, der wirkt dann schon sehr, sehr hüftsteif und hat auch überhaupt nur 2 Würfe genommen.
Also da teile ich deine Meinung absolut, was die halbrechte Position betrifft. Ich bin ohnehin maßlos enttäuscht von Johan Jakobsson. Der kommt ja überhaupt nicht in Tritt. Man hat das Gefühl, er ist völlig überfordert und zwar schon die gesamte Saison über. Insofern ist der Ausfall von Glandorf mit Sicherheit das Schlimmste, was Flensburg passieren konnte. Also ich finde den El Ahmar durchaus gut. Das war eine ganz clevere Idee, den mit dazu zu holen, weil er einfach ein brutal starkes 1-1 hat nach wie vor. Ob er es jetzt wirklich da rausgerissen hätte, ich weiß es nicht. Also so überragend jetzt im Vergleich zu dem, was Kiel da entgegenstellt, sehe ich ihn jetzt auch nicht. Aber in der Tat, ich hätte ihn auch etwas mehr gebracht. Die Frage ist natürlich auch grundsätzlich, klar, also bei Spielerwechseln, wer wie lange spielt, das ist Trainersache. Aber ich bin mir eigentlich schon relativ sicher. Wir haben ja in den letzten Spielen deutlich gesehen, wie die Kieler immer wieder auf diese 3-2-1 setzen, viel mehr als noch in der Vergangenheit, ja, und noch konsequenter. Also ich bin mir 100% sicher, dass Ljubo gute Ideen und Ansätze hatte, dagegen vorzugehen. Ich habe viel eher den Eindruck, dass die Jungs das einfach nicht umsetzen konnten. Da hat die Qualität einfach nicht gereicht.
Siehst du das ähnlich, Christian, dass die Qualität der Flensburger im Moment einfach nicht so hoch ist, wie wir uns das gerne gewünscht hätten für ein bisschen mehr Spannung in diesem Duell?
Man muss natürlich auch sagen, der THW Kiel hat natürlich schon einen sehr, sehr expliziten Kader da zur Verfügung und sie haben es wirklich nicht auf die Platte gebracht, da eine anständige Lösung zu finden. Das ist im Hauptfeld aber auch natürlich eine Aufgabe von Thomas Mogensen, der wirklich nicht seine beste Leistung zustande gebracht hat an diesem Abend. Und sie haben dann natürlich dieses Spiel letztendlich, das kann Flensburg nur aus der eigenen Abwehr heraus mit den Gegenstößen und über die Außen gewinnen. Aus dem Positionsangriff ist das halt schwer zu gewinnen und dann hat halt gegen Kiel auch die Rückwärtsbewegung nicht so gestimmt.
Allerdings, da muss ich kurz was anfügen, was mir auch nicht gefallen hat, war die Defensive der Flensburger in der Positionsverteidigung. Auch da hat mir die komplette Aggressivität, die sie normalerweise da an den Tag legen, auch irgendwie gefehlt. Da kamen sie ganz häufig zu spät. Tobias Karlsson hat ja sehr, sehr regelmäßig diesen entscheidenden Schritt nicht rausgemacht. Das war schon was man von den Flensburgern in dieser Form eigentlich gar nicht kennt, Götzi.
Ja, ich denke, da kommt auch eines zum anderen. Die Kieler waren so bärenstark und sind so überzeugend aufgetreten. Und auf der anderen Seite hat Flensburg einfach die bekannten Probleme. Ihr habt jetzt gerade schon einige Aspekte genannt. Meiner Meinung nach hat es nach wie vor extrem viel mit dieser verletzten Misere zu tun. Das Gleichgewicht dieses Teams, sowohl in Angriff als auch in Abwehr, ist einfach dadurch komplett durcheinander geraten. Und das, da kommt dann eines zum anderen. Und wenn der Gegner dann derart stark spielt, wie Kiel an diesem Tag, und sich von gar nichts aus der Fassung bringen lässt, auch nicht von der roten Karte, die höchst diskutabel war, dann kann auch mal Flensburg zu Hause in eigener Halle, wo sie ja normalerweise so überragend spielen können, insbesondere in der Deckung, eben nicht die beste Leistung abrufen.
Danke für die Vorlage mit der roten Karte. Da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus. Was hältst du denn von der Entscheidung?
Ich bin der Meinung, dass 2 Minuten ausgereicht hätten. Ja klar, also Torst Hansen ist ja echt ein Stratege. Also der Kerl, der sieht ja so aus, wenn man den so rumschlappen sieht, als könnte er kein Wässerchen trüben. Ja, der Blondie aus Dänemark. Ich sage euch mal eins. Ich hatte mal Gespräche mit verschiedenen EHF-Delegierten in Richtung Schiedsrichterwesen. Ja. Und ich nenne jetzt keinen Namen, aber die haben mir durchaus gesteckt, dass auf zahlreichen Schiedsrichtervideos versteckte Fouls, harte Fouls betreffender Kollege immer wieder recht regelmäßig zu sehen ist. Also das ist schon echt ein ziemlich harter Abwehrspieler. Ja, ich find ihn gut. Also bloß nicht falsch verstehen. Ich meine es gar nicht böse. Der Junge langt einfach kräftig zu und grundsätzlich finde ich den Kerl gut. Der kann nämlich auch was einstecken und deswegen finde ich ihn auch in Ordnung. Und das war natürlich schon ein recht rüdes Einsteigen, aber meiner Meinung nach gibt es in der Bundesliga in 4 von 5 Fällen bei so einem Foul 2 Minuten.
Christian, ich weiß, dass du da eine leicht andere Meinung hast.
Nee, ich würde da zustimmen, dass das in der Bundesliga in 4 von 5 Fällen durchaus nur eine 2-Minuten-Strafe gibt. Ich habe da aber eine andere Einstellung, dass das so sein muss. Ich finde, er kommt viel zu spät in dieser Situation und es ist völlig unnötig, da dementsprechend noch reinzuspringen. Der Spieler ist durch, er geht mit voller Absicht nur auf den Körper und von daher ist es für mich unnötig wie Fußpilz. Und wenn wir dann einen Kollegen Edwin oder Zeitz haben, schreien alle nach einer roten Karte. Von daher bin ich da durchaus mal froh, dass man auch mal den Angreifer schützt und dementsprechend auch mal eine rote Karte gibt. Aber sicherlich der Spielraum für die Schiedsrichter ist zwischen 7 Meter und 2 Minuten und 7 Meter und roter Karte. Und die Schiedsrichter müssen sich entscheiden, wer Torst Hansen gehört hat. Der hat gesagt, die Schiedsrichter hätten so wahrgenommen, dass er seinen Gegner auch am Kopf getroffen hat und deswegen sich für die rote Karte entschieden. Ich denke, wenn sie es anders beurteilt hätten, dann hätten wir auch nur die Zeitstrafe verteilt.
Also ich fand das Foul kurz vorher, diesen Schubser, den er da sich geleistet hat, deutlich schlimmer als diese Aktion.
Also ich finde, das ist eine interessante Diskussion. Ja? Also jetzt nicht die Diskussion rund um Torst Hansen beim Spiel in Flensburg jetzt, sondern ganz grundsätzlich, was wird wie bestraft, wird an vielen Stellen im Moment diskutiert. Ihr werdet das wahrscheinlich auch so mitkriegen. Thorsten Storm zum Beispiel ist da ein leidenschaftlicher Redner. Es gibt eine Menge Leute, die der Meinung sind, dass man da wieder mehr die Angreifer schützen muss und schneller Strafen aussprechen muss, nicht nur 2 Minuten Strafen, sondern eben auch rote Karten, um wieder mehr das Handballerische in den Vordergrund zu stellen und eben nicht so häufig die Abwehrspieler zu schützen, die halt schon recht regelmäßig knackig zulangen. Dann gibt es aber natürlich auch wieder die Traditionalisten, die uns erzählen, ach was, in den 80ern und 90ern, da gab es viel mehr böse Fouls, das wäre ja furchtbar, das würde den Charakter der Sportart verändern. Also ich tendiere schon auch eher zur ersten These und auch zu dem, was Christian gesagt hat. Ich bin auch dafür, dass die Angreifer geschützt werden. Ich finde die Szene diskutabel, habe ich vorhin auch gesagt. Ich glaube, man hätte es in dieser einen konkreten Szene, ich habe das schon gesagt und bleibe auch dabei, bei 2 Minuten belassen können. Ich finde aber die Argumentation von Christian in Richtung rote Karte auch durchaus nachvollziehbar.
Hast du aber den Eindruck, dass der Handball in den letzten 2-3 Jahren wieder ein bisschen härter geworden ist? Das kann ich eigentlich nicht teilen, diese Einschätzung, falls das deine Einschätzung ist.
Naja, also es wird halt, ich habe das Gefühl, dass mehr über dieses Thema diskutiert wird. Ja? Und es gibt halt schon ein paar Protagonisten, die ordentlich austeilen. Die Jungs natürlich jetzt nochmal durchgehen. Ich will jetzt da gar keinen an den Pranger stellen, aber natürlich auch durch die Müller-Zwillinge zum Beispiel. Ja, da gab es ja ein paar Aktionen schon in dieser Saison. Oder jetzt auch nochmal hochgepoppt durch den Schlag von Uwe Gensheimer auf die Brust von René Torst Hansen im Pokalspiel. Nur als Beispiele, ja. Nicht jetzt irgendwie exemplarisch, sondern nur Beispiele. Also es wird halt darüber im Moment diskutiert. Ja, das finde ich extrem schwierig zu sagen, ob im Moment härter gespielt wird als in den letzten Jahren. Glaube ich auch nicht. Aber man kann ja mal so eine Diskussion entstehen lassen und dann gucken wir, was rauskommt zum Wohle der Sportart.
Christian, da muss ich dich jetzt auch nochmal fragen zu dieser Geschichte, denn du hast in den 80er Jahren ja viel Tusem Essen gesehen. War es denn so extrem viel härter, als es heute ist?
Also ich fand, wer mich kennt, der weiß, dass ich eine sehr, sehr gute und sehr, sehr harte Abwehr auch durchaus zu schätzen weiß. Die Frage ist aber natürlich immer, wie gehe ich entsprechend rein? Und so ein Foul wie jetzt von Toftanzen, da war der Gegner einfach komplett schon weg, der war durch. Da kommt der Toftanzen für mich einfach 2 Sekunden zu spät gefühlt und startet die Aktion. Ja, da kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass er überhaupt ordnungsgemäß verteidigen wollte. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn jemand da eine rote Karte verteilt. Anders, und es gibt immer Situationen, ja. Manchmal muss man auch einfach zum Wohle der Mannschaft mal draufkloppen, und wenn der Gegner dann 5 Minuten nicht mehr aufs Tor wirft, dann hat es sich gelohnt. Ja, also im Handball geht es um Effektivität. Ich muss ausloten, was die Schiedsrichter zulassen, und darum geht es im Handball, und das muss ich bestrafen. Und die Schiedsrichter sind letztendlich dazu aufgefordert, im Vorfeld diesen Rahmen abzustecken und das konsequent durchzuziehen.
Interessante Diskussion, wie ich finde. Ich will aber noch ein bisschen über Sport sprechen. Deswegen machen wir hier eine kurze Pause, atmen mal ein bisschen durch. Es gab ja noch eine andere deutsche Mannschaft, die in der Champions League mitgespielt hat. Leider nicht ganz so erfolgreich. Und ein bisschen DKB-Handball-Bundesliga haben wir auch noch im Programm. Also dranbleiben. Es geht weiter hier in Episode 64 von Kreisab, nach wie vor bei mir. Und wir haben jede Menge Spaß auch in der Pause. Sind Christian Stein von Handball World und Markus Götz von Sport 1. Und Christian, die Rhein-Neckar-Löwen, die waren auch mit dabei im Achtelfinale der Champions League. Und es hört sich schon so an, wenn ich sage, waren mit dabei, haben nämlich 30-34 zu Hause verloren gegen Pick Szeged aus Ungarn. Und vor der Auslosung haben wir alle noch gesagt, ah, das wäre so ein wenig das Traumlos. Ja? Haben wir uns da jetzt alle vertan oder hatten die Löwen einfach nur so einen unglaublich schlechten Tag?
Anscheinend hatten sie auf jeden Fall wirklich einen schlechten Tag. Ich meine, Szeged ist jetzt auch nicht irgendeine Gurkentruppe. Die sind immerhin amtierender EHF-Pokalsieger. Das wird dann auch nicht so ohne weiteres. Unter anderem mit einem Finalsieg über Montpellier. Also von daher, die haben natürlich schon Qualität in der Mannschaft. Aber von den Gruppenzweiten, die zur Auswahl standen, war es doch das dankbarste Los, was man kriegen konnte. Also lass mich jetzt nochmal überlegen. Wada ging nicht. Paris Saint-Germain wäre als ein Gegner drin gewesen. Und wer war der andere?
Kiff Koll in Kopenhagen, glaube ich.
Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die hätte ich nach der Leistung gegen Flensburg zu Hause in ihrem Heimspiel auch nicht unbedingt für die Löwen gerne sehen wollen. Also von daher, auch wenn Nikolai Jakobsen den Gegner vielleicht am besten kennen würde. Aber ja, also ich hätte da dann doch wirklich Pick Szeged bevorzugt. Schwer zu sagen. Andi Schmid hat, glaube ich, gesagt, die haben es in der Abwehr irgendwie auch nicht auf die Platte gebracht. Und dafür sprechen ja auch dann auch die 34 Gegentore, die sie da kassiert haben. Und nichtsdestotrotz, alles möglich in Ungarn. Also es wird zwar ein Hexenkessel sein, aber da müssen die Löwen halt mit 5 gewinnen.
Oh, du gibst denen da noch Chancen. Götze, gibst du denen auch noch Chancen, da in Ungarn das Ding nochmal zu drehen? Weil 4 Tore auswärts, schon eine hohe Hürde. Eigentlich müssen sie mit 5 gewinnen angesichts der Tatsache, dass Szeged 34 Auswärtstore geworfen hat.
Also ich habe den Kollegen Stein bislang als sehr nüchternen und realistischen Zeitgenossen eingeschätzt. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Also ich bin da nicht so optimistisch. Nee, glaube ich nicht. Das drehen die nicht. Also würde mich jetzt wirklich wundern. Freue mich aber, wenn es anders kommt. Habe das Spiel leider nicht gesehen, kann deswegen auch echt nicht viel zu sagen. Ich habe auch nur Spielberichte gelesen, sehe das Ergebnis und denke mir auch als allererstes, 34 Gegentore zu Hause, kann irgendwas nicht gepasst haben. Ja. Also Analyse nicht möglich. Super enttäuschend auf jeden Fall. Ja.
Aber die zahlen jetzt ein bisschen dafür, dass sie halt eben nicht so einen extrem breiten Kader haben, wie das vielleicht vor 3-4 Jahren noch der Fall gewesen. Das merkt man jetzt schon. Guardiola im Moment nicht mit dabei gewesen, hat sich da zwar wohl teilweise warm gelaufen, ist aber nicht zum Einsatz gekommen. Fehlt schon dann an allen Ecken und Enden. Und auch Beate Mühol kann natürlich noch nicht in der Verfassung sein, wie man ihn in den letzten Jahren so gesehen hat.
Ja, klar. Also das wird sich übrigens auch in der Meisterfrage bemerkbar machen. Oh Gott. Das ist die Prognose leider und ich fürchte, es wird auch so kommen. Und zwar nicht, weil ich gegen Kiel bin, sondern weil ich da so spannend wie möglich immer mag. Ich fürchte auch, dass den Löwen da irgendwann mal die Puste ausgehen wird. Vielleicht ist es im Hinblick auf die Meisterschaft gar nicht so furchtbar, dass die da jetzt ausscheiden. In der Champions League ist noch nicht passiert, aber ist ja jetzt gut möglich. Es ist genauso. Guck dir den Kieler Kader an, guck dir den Löwenkader an. Die Kieler sind echt dermaßen gut besetzt im Rückraum und breit. Die haben 7 absolute Topspieler. Du kannst ja auch noch den Lauge Schmidt bringen. Der würde in jeder anderen Mannschaft zumindest seine Spielzeit kriegen. Sitzt im Moment ja fast nur auf der Bank. Und ja klar, da haben die Löwen einfach nicht das Geld und damit natürlich auch nicht die Breite im Kader. Ja, so ist es.
Ist ein bisschen schade für die Spannung in der DKB-Handball-Bundesliga.
Ja, also, sieht die nicht wollen wir noch nicht begraben. Im Moment ist es ja noch so, dass die Spannung voll da ist, denn beide haben nur 6 Minuspunkte. Und wir sind natürlich alle super heiß auf diesen Ostersonntag. Ihr habt euch nichts vorgenommen, oder?
Nein, ich hoffe, ich kann dich dann am Mikrofon hören, oder?
Selbstredend.
Ja. Also das wird auf jeden Fall ein Highlight, vor allem für Uwe Gensheimer, ne? Für den wird das ein richtiges Highlight.
Ich sage euch eins, ihr habt das ja sicherlich auch jetzt ein bisschen mitverfolgt mit Gicha und Facebook und der ganzen Nummer. Ich war in Kiel am Donnerstag beim Spiel gegen die Füchse. Oh, grässliches Spiel. Aber egal, ich habe natürlich da schon die Ohren weit aufgemacht und habe mit den Beteiligten gesprochen. Ich sage euch mal, was ich denke. Die haben ganz bewusst das Thema nochmal richtig befeuert, um richtig Stimmung zu machen gegen die Löwen. Und das wird sich bemerkbar machen. Die wollen den größtmöglichen Hexenkessel am Ostersonntag haben. Definitiv, ja. Den wird es geben.
Das kann ich absolut nachvollziehen, dass sie das haben wollen, ist das entscheidende Spiel wahrscheinlich, wenn sie das gewinnen. Und das Torverhältnis muss man ja auch sagen. Die Kieler, du hast es gerade angesprochen, dieses Spiel gegen die Füchse. Ich war auch in der Halle, ich habe dich oben gesehen und habe gedacht, nee, da bin ich zu faul, da laufe ich jetzt nicht hoch, die Treppenstufen. Aber eins muss ich sagen, erstmal die Füchse haben mich massiv enttäuscht. Das fand ich eine grässliche Vorstellung. Denn ich fand nicht, dass Kiel so überragend gut gespielt hat, aber dann bringst du halt eine zweite Rückraumreihe da rein. Absolute Weltklasse, wie du eben schon angesprochen hast. Das macht es dann für jeden Gegner natürlich schwer, vor allem wenn die Füchse dann nicht auf dem Niveau spielen. Aber erstmal noch kurz zu den anderen Ergebnissen in der Champions League. Da wollte ich kurz noch drauf eingehen. Also, Paris gewinnt das französische Duell in Dunkerque, auswärts mit 23-21. Ist noch eng, aber PSG, sollte man schon meinen, geht dann als Favorit ins Rückspiel. West Brem gewinnt sehr, sehr souverän mit 8 Toren bei Ciudad de Logroño, also Naturhaus La Rioja, wer es mit dem Sponsor gerne mag. Kif Kolding verliert, überraschend wie ich finde, 17-22 in Zagreb. Eine dicke Überraschung, eine zweite Überraschung finde ich auch den relativ hohen Sieg, 32-26 von Wisla Plotz gegen Vardar Skopje. Dann haben wir noch ein Ergebnis, Aalborg gegen Barcelona, 11-31, 5-16 zur Halbzeit. Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren, wer da weiterkommt. Und Montpellier gegen Kielce, zu Hause mit 4 verloren, da werden die Polen wahrscheinlich auch in das Viertelfinale einziehen. Götz, ist da ein Ergebnis dabei, wo du komplett mit dem Kopf schüttelst?
Also, dass Barcelona nur 11 Gegentore zulässt in Aalborg, das hätte ich so auch nicht erwartet. Dass sie da gewinnen und auch hoch gewinnen, alles schön und gut, aber nicht mit 20 Unterschied, das ist natürlich schon total crazy. Klar, Zagreb, 5 Tore gegen Kopenhagen, war auch nicht unbedingt zu erwarten, aber erinnert euch dran, die waren die einzigen, die in der Gruppenphase gegen Kiel zu Hause gewonnen haben. Also Zagreb scheint mir schon, also das kann ich jetzt nicht im Detail analysieren, weil ich auch nicht so viel gesehen habe, aber die scheinen mir schon wieder ein Tick stärker zu sein. Aber also ich glaube gerade Zagreb-Kopenhagen ist noch offen, West Brem ist durch, glaube ich auch auf jeden Fall, Barcelona sowieso, Kielce wird sich das auch nicht nehmen lassen, Kiel geht auch durch, aber die anderen, da kann schon noch was passieren, hoffentlich ja auch bei den Löwen, auch wenn ich nicht dran glaube.
Plotz hat mich auf jeden Fall überrascht, zumal man ja auch sagen muss, dass die zwischenzeitlich mit 9 Toren schon geführt haben und dann am Ende so ein bisschen diesen Fuß vom Gas genommen haben, die letzten 5 Minuten, und sich da nochmal 1-4 Tore haben einschenken lassen. Also das wird sich vielleicht am Ende rächen, gerade in so einer Halle wie Skopje.
Ich denke auch, dass Skopje das auf jeden Fall noch drehen kann. 6 Tore sind da nicht allzu viel, ist machbar. Zumal ich sagen muss, in dem Heimspiel in der Gruppenphase gegen Flensburg hat mich Plotz jetzt auch nicht komplett überzeugt. Obwohl Flensburg da ja auf dem letzten Loch gepfiffen hat, unter anderem mit Mike Machulla auf der Mitte. Also von daher, ich denke, da geht noch was. Ein paar spannende Resultate mit Blick aufs Rückspiel haben wir also. Einige Sachen sind mehr als entschieden, da müssen wir uns keine Gedanken machen, wer da ins Viertelfinale einzieht, aber ich glaube, da warten ein paar ganz, ganz tolle Paarungen auf uns. Dann kommen wir jetzt endlich auf die DKB-Handball-Bundesliga zu sprechen, und eben haben wir es schon gesagt, diese Leistung beispielsweise der Füchse Berlin, die jetzt bei 26-24 Punkten stehen in Kiel, war wirklich unterirdisch, sind zwar jetzt eingezogen vorzeitig in das EHF-Pokal-Final Four, schön und gut, auch da war Dago Sigurdsson nicht zufrieden. Wir wollen ein bisschen sprechen über das allgemeine Niveau der Liga jenseits von Platz 4, zumal meine beiden Gäste da, glaube ich, eine leicht unterschiedliche Ansicht haben. Götzi, leg doch mal los, was hältst du davon, dass ab Platz 5 mit Frisch auf Göppingen bis unten eigentlich, ja, ich sag mal, bis Erlangen, die Mannschaften ja nicht so extrem viele Punkte trennen? Ist das eine Frage von Niveau? Sind welche Mannschaften, die besser geworden sind, einige, die schlechter geworden sind? Ich muss sagen, ich bin beispielsweise von Melsungen, von Berlin und dem HSV ein bisschen enttäuscht.
Ich glaube, das musst du im Grunde in den Einzelfällen durchgehen. Also wenn du oben anfängst, die Kieler stehen eh über allem, die Rhein-Neckar-Löwen machen seit ein paar Jahren wirklich das Allerbeste aus ihren Möglichkeiten, und das gilt meiner Meinung nach auch für die Flensburger. Brauchen wir ja nicht reden, Champions League-Sieg, unfassbar, und sie haben einfach in dieser Saison, und das ist nur dieser Tatsache geschuldet, dass sie jetzt schon den Anschluss verloren haben, dieses unglaubliche Verletzungspech. Jetzt kannst du es durchgehen. Magdeburg hat einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, hat aber aus meiner Sicht eben elementar damit zu tun, dass Berlin und Hamburg keine Spitzenvereine mehr sind. Hamburg, wissen wir alle, weniger Geld, viel weniger Geld. Die mussten so viele Top-Leute abgeben. Es war für mich völlig klar, dass sie massiv an Niveau verlieren. Und ich finde, die stehen sogar noch relativ ordentlich da. Also maximal Mittelfeld, aus meiner Sicht, vor der Saison. Die Berliner Probleme sind auch zumindest vordergründig, also die wichtigsten schnell zu erkennen. Wenn sich vor der Saison die beiden zentralen Spieler in Angriff und Abwehr, nämlich Jaschka und Spoljaric, so schwer verletzen, dann ist klar, du hast ein Problem. Und in Berlin, und ich finde, das zeigt der Saisonverlauf ganz gut, in Berlin ist es einfach so, dass diese Mannschaft, und das hat Bob Hanning längst erkannt, ganz dringend Veränderung und Blutauffrischung braucht. Ja? Du siehst ja, da sind schon ein paar Jungs mit dabei, die sich nicht mehr in jedem Spiel zu 100% motivieren können. Also das Spiel in Kiel war der x-te eindeutige Beweis für diese These. Und deswegen macht er auch alles richtig. Ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, wie kann der nur den Ikropulo abgeben und den Tönnissen dafür holen und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach macht er da alles richtig. Diese Mannschaft braucht ganz dringend neue Reize. Und jetzt können wir weiter gucken. Melsungen enttäuscht mich auch total. Also für die Möglichkeiten dort sind mir die Ansprüche einfach zu gering. Das ist mir zu bequem, da alles in Melsungen. Da müsste mehr drin sein. Göpping hat jetzt wieder so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, aber ich war gestern dort, habe mir das Spiel gegen Gummersbach angeguckt, überhaupt gar nicht überzeugend. Und Göpping profitiert nach wie vor nur von einem exzellenten Saisonstart. Wenn du dir die letzten Spiele anguckst, ich glaube, die haben dann 10-16 aus den letzten 13 Spielen. Also das ist ja gar nichts Berühmtes. Ja? Und so geht's gerade weiter. Hannover hat Riesenprobleme, unglaublich viele Verletzte. Da siehst du auch keine Weiterentwicklung. Kann es ja auch gar nicht geben bei der personellen Situation. Es ist zusammengerückt, weil ganz viele Mannschaften Probleme haben. Und wenn dann sozusagen kleinere Verschiebungen, also der eine hat ein bisschen Glück mit ein, zwei Verpflichtungen, macht einen kleinen Schritt nach vorne, der eine hat ein bisschen Verletzungsprobleme, dann geht es ein kleines bisschen nach unten. Es rutscht alles zusammen und das Niveau ist zum Teil, und wenn das so ein bisschen auch das Thema deiner Diskussion, die du anstoßen möchtest, ist, das führt dann, finde ich, tatsächlich auch zu einem gewissen Niveauverlust in diesem Bereich hinter den Top-Teams. So kommt es mir auch vor.
Christian, jetzt brauche ich da eine dringende Zustimmung, aber viel lieber wäre mir als Moderator ja noch, wenn du das komplett anders siehst.
Nee, komplett anders sehe ich das nicht. Wie gesagt, man muss allerdings natürlich auch berücksichtigen, im Vergleich zu den Vorjahren sind natürlich auch bei vielen Vereinen die Budgets entsprechend zurückgegangen und dann ist natürlich auch klar, dass die Qualität der Spieler, die wir mal vor ein paar Jahren in der Liga hatten, einfach nicht mehr so in diesem Maße irgendwie auch da sein kann. Ja, die Rhein-Neckar-Löwen und Hamburg waren früher mal bei Etats von 10 Millionen und haben jetzt maximal noch irgendwie 60% davon. Und das gilt ja für viele Vereine. Also ich bin positiv überrascht von der Entwicklung, die sich da in Gummersbach abgezeichnet hat diese Saison. Ja, wobei die natürlich auch davon profitieren, dass die ehemaligen Top-Clubs Berlin und Hamburg da einfach eine schlechtere Saison spielen. Und ansonsten, wichtig ist, denke ich mal, für die Liga, dass man Spannung hat, dass man Ergebnisse nicht unbedingt schon im Vorfeld auf der Homepage des THW Kiel beim Prognoserechner irgendwie vorhersagen kann. Und davon lebt die Liga letztendlich auch und macht es vielleicht auch spannender, als wenn ich irgendwie jedes Spiel im Vorfeld mit 10 Toren Unterschied schon festlegen kann.
Finde ich auch einen wichtigen Aspekt, damit es auch nicht so negativ rüberkommt, weil mein Schlussfazit war, man kann den Eindruck gewinnen, vorhin, als ich den Mund kaum noch schließen konnte, man kann den Eindruck kriegen, dass das Niveau da ein bisschen zusammengeschrumpft ist. Könnte aber ja auch was damit zu tun haben, dass wir eigentlich keine Mannschaft haben in dieser Liga, die man einfach mal so wegschießt. Dieser Abstiegskampf mit den 4 Absteigern, alle wirklich auf Maximaltemperatur kriegt da unten im Abstiegskampf, alle hauen sich wahnsinnig rein und es ist einfach auch schwierig, gegen die Teams da unten zu spielen und die Punktverluste summieren sich ein bisschen und so schiebt sich alles zusammen. Also ich glaube auch, was die Gesamtheit der Bundesliga betrifft, alle 19 Clubs, das ist schon sehr, sehr gut. Und möglicherweise war das Gefälle selten so klein. Und das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal und das sorgt für Spannung und ist gut so.
Man muss ja auch sagen, wenn jetzt der VfL Gummersbach, den Christian gerade angesprochen hat, mit einer positiven Entwicklung mit 27 Punkten auf Platz 7 steht, also spricht auch wirklich für diese enorme Ausgeglichenheit, aber auch eben nicht für die Teams, die dahinter stehen, wie die Füchse Berlin oder den HSV. Der hat ein negatives Punktekonto, hätte man glaube ich auch nicht gedacht, nach 27 Partien. Gut, die sind sehr, sehr schlecht in die Saison reingekommen und haben den einen oder anderen Verletzten und auch einen sehr, sehr dünnen Kader, aber die Ansprüche sind da sicherlich andere. Götzi, wenn du jetzt eben gesagt hast, die Füchse Berlin könnten dringend eine Auffrischung gebrauchen, wäre da Erik Schmidt ein Kandidat? Der hat nämlich angekündigt, er wird die TSG Friesenheim verlassen und zu einem deutschen Spitzenverein wechseln. Da gibt's ja nicht so viele.
Ja, ich bin sehr gespannt, was das für ein Spitzenverein sein wird, aber ich glaube nicht, dass es Berlin ist, denn die haben ja zum einen den Jesper Nielsen, ja, der ist gesetzt auf der Position, und haben diesen jungen Spanier, den Juniorennationalspieler geholt, Jiménez heißt er, ich habe ihn noch nie gesehen, stand aber wohl im All-Star-Team der letzten Junioren-Europameisterschaft, muss ein hochtalentierter Bursche sein. Das sind die beiden Kreisläufer nach meiner Information, die in der nächsten Saison in Berlin spielen werden.
Christian, wäre Hamburg ein Kandidat? Ich glaube, die haben nur einen richtig guten Kreisläufer.
Hamburg wäre mit Sicherheit ein Kandidat. Die Frage ist natürlich, wen sich der HSV leisten kann und will. Ein deutscher Nationalspieler steht jedem Verein gut zu Gesicht. Wenn ich die Vereine durchgehe, dann fallen mir auch nicht so viele Spitzenvereine irgendwie ein, die gerade dringend auf der Suche nach einem Spieler sind. Und weiß nicht, ich kenne zum Beispiel den Gesundheitszustand von Gedeon Guardiola bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht. Weiß nicht, ob man da nochmal tätig werden muss oder so. Also von daher, wenn wir die Top-Mannschaften in Deutschland uns durchsehen, dann fallen wirklich nicht viele Kandidaten ein, auf die dieses Zitat zutreffen könnte. Und man muss ja auch sagen, es muss ja auch ein Verein sein, der eigentlich eine Ablösesumme zahlen kann.
Das können nicht viele Vereine. Er hat ja angekündigt, dass darüber noch verhandelt wird, denn er hat ja auch Vertrag für die zweite Liga. Deswegen spielt es keine Rolle, ob die TSG Friesenheim drin bleibt oder dann doch absteigt. Noch haben sie ja Chancen, auch wenn Lemgo da jetzt vorbeigezogen ist. Es könnte also weiterhin für ihn in Mannheim Handball geben in der kommenden Saison. Wenn er zu den Rhein-Neckar-Löwen geht, dann könnte er auch sein Studium abschließen. Habe ich nämlich auch gelesen, dass der da nur noch ein Jahr hat und dann wäre er fertig. Naja, warten wir mal ab. Das soll es gewesen sein für die DKB Handball-Bundesliga in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Markus, ich danke dir recht herzlich, dass du dabei gewesen bist. Wir sprechen nämlich gleich noch ein bisschen über Frauenhandball und ich weiß, das ist ein Thema, das überlässt du lieber Christian und deswegen nochmal eine kurze Pause und gleich sind wir dann zurück und sprechen da auch über die Champions League, denn da gab es ja noch ein Spiel mit deutscher Beteiligung.
Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreisab.
Auf zum letzten Teil der heutigen Ausgabe von Kreisab. Eigentlich hätte ich noch ein Interview der Woche gehabt. Geplant war es mit Christian Sprenger vom THW Kiel, aber der Gute, der konnte ja schon am Wochenende nicht mitspielen beim Nord-Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel in der Champions League, denn er hat eine Grippe. Dementsprechend ist er auch stimmlich ein wenig angeschlagen und wir haben gesagt, okay, ist kein Problem, das holen wir irgendwann im Laufe der Saison sicherlich nochmal nach, läuft uns ja nicht weg. Daher nun noch einen kurzen Take über den Frauenhandball. Christian Stein von Handball World ist nach wie vor bei mir. Markus Götz von Sport 1 hat uns verlassen. Nichtsdestotrotz sprechen wir natürlich über das, was in der Königsklasse bei den Damen los gewesen ist. Es gab ein deutsches Duell noch, das ja im Prinzip völlig irrelevant war, Christian.
Ja, die Entscheidung war letztendlich im Vorfeld schon gefallen. Und auch dadurch, dass am Samstag schon war das Skopje in den Schlussminuten noch die Partie gegen Volgograd gedreht hat, war für den THC auch nicht mehr der dritte Platz zu erreichen. Also von daher war das wirklich ein Spiel um die goldene Ananas, vielleicht ein bisschen Prestige mit Blick auf die Bundesliga.
Mehr dann aber auch nicht. Der THC hat sich dann am Ende, ja, nach einer knappen Partie, ich sag mal so 40, 45 Minuten lange am Ende mit 27-23 durchgesetzt. Schön auch zu sehen, dass das auch mal im Fernsehen übertragen wurde beim MDR. Da gab es dann noch ein leicht ironisches Plakat, heute kein Fußball. Naja gut, also 27-23 in diesem nicht mehr ganz so wichtigen Spiel. Ein bisschen schade für den THC, dass sie nicht diesen einen Punkt noch mehr geholt haben in einem der beiden Spiele gegen Volgograd, denn dann wären sie noch Zweiter geworden und dann hätten sie richtig gute Aussichten auf das Final Four.
Ja, das muss man so sagen. Der THC hat da leider einen Punkt zu wenig geholt, weil jetzt kommt mit Lavik natürlich ein ganz, ganz dicker Brocken, der wohl kaum zu bewältigen sein wird. Lavik ist die einzige Mannschaft in Europa, die bisher noch kein einziges Pflichtspiel diese Saison verloren hat. Da kann der THC dann gerne mal anfangen.
Ja, schwer wird's. Also ja, machen wir uns nichts vor, du siehst da auch keinerlei Chancen für den THC, nicht mal irgendwie in einem der beiden Spiele ein bisschen zu überraschen. Vielleicht nach einer hohen Niederlage im Hinspiel, aber das Rückspiel findet ja dann auch in Norwegen statt, da werden sich die Norwegerinnen keine Blöße geben.
Das glaube ich auch so. Also wenn, dann hat der THC natürlich im Heimspiel noch einigermaßen Chancen, diesen Punkt oder irgendwie ein achtbares Ergebnis zu erzielen. In Norwegen selber glaube ich nicht daran, dass da was möglich sein wird. Lavik hat halt einfach auch einen extrem gut besetzten Kader, sind auf allen Positionen wirklich hervorragend besetzt und da wird wenig zu holen sein für den THC.
Man muss allerdings auch sagen, und ich finde Respekt und Hut ab insgesamt, die Bundesliga ist die einzige Liga, die mit zwei Mannschaften in dieser Gruppenphase noch vertreten war.
Ja, das ist richtig. Das ist auch ein Zeichen für die Qualität, die mittlerweile in der Liga gespielt wird. Wir erinnern uns ja auch, der HC Leipzig ist ja jetzt auch nicht so unbedingt die Mannschaft, die jetzt ganz vorne wegmarschiert. Andere Mannschaften in der Bundesliga haben durchaus auch schon gegen Leipzig gewonnen. Und wenn man das sieht, gerade so die Top-7-Mannschaften, ja, also auch Metzingen, Oldenburg, Leverkusen, Blomberg, zeigen gute Leistungen, sind allerdings noch nicht sehr konstant in diesen Leistungen. Buxtehude spielt eine außerordentliche Saison in der Bundesliga. Vielleicht wird im Meisterschaftskampf dann auch ein bisschen entscheidend sein, dass sie sich nach diesem Wochenende jetzt gänzlich auf die Liga schon konzentrieren können.
Stimmt, denn alle deutschen Mannschaften außer dem Thüringer HC sind mittlerweile international ausgeschieden, trotz der guten Entwicklung der Handball-Bundesliga. Ich möchte von dir aber jetzt noch ein paar Tipps haben, was das Viertelfinale der Champions League angeht. Ich mache das mal so, ich nenne dir die Paarung und du sagst mir einfach, wer weiterkommt. Also, Lawik gegen THC hast du ja schon gesagt, da setzt du auf jeden Fall auf Lawik. Buducnost Podgorica gegen Viborg aus Dänemark.
Da nehme ich Podgorica.
Dann haben wir Dynamo Volgograd gegen den HC Baia Mare aus Rumänien.
Da sage ich Baia Mare.
Und jetzt das vielleicht interessanteste Duell. Györi, der Titelverteidiger aus Ungarn, gegen Vardar Skopje.
Für mich ein bisschen mit Sympathie behaftet, ganz klar Györi.
Oh, ganz klar Györi, ja?
Mhm.
Okay, da nagel ich dich dann hinterher drauf fest. Ich glaube, zumindest in Skopje könnte das ein offenes Spiel werden. Gucken wir mal und kommen zum nationalen Frauenhandball, auch wenn es nur eine kleine Meldung war, wo man eigentlich sagen könnte, ja, ist ja gar nicht so wichtig, kann ja untergehen, warum wird das in Kreisab überhaupt besprochen? Ich finde es relativ interessant, in Neckarsulm, einem Zweitligisten mit Ambitionen auf Erstligaaufstieg, gucke ich gerade mal auf die Tabelle, wo sie denn jetzt stehen, sind Vierter, haben mit einem Tor in Zwickau verloren, deswegen wird es relativ schwer, 4 Punkte Rückstand schon, haben ein Duo von frisch auf Göppingen verpflichtet, nämlich Melanie Herrmann, österreichische Nationaltorhüterin, und Maike Daniels. Da fragt man sich, wenn gerade eben der Hauptsponsor mehr oder weniger gesagt hat, wir ziehen zurück, wie die sich solche Spieler leisten können. Wieder ein Zeichen von Missmanagement im Handball?
Naja, also im Frauenhandball müssen wir uns nichts vormachen, wird ja oft auch mit der beruflichen Perspektive verhandelt. Also die Spielerinnen, ich nenne das mal gerne provozierend, sind Halbamateure, weil Halbprofis ist für mich dann immer noch zu beschönigend. Von daher gehen ja alle irgendwo einen Job nach und da kann man mit einer beruflichen Perspektive, gerade bei älteren Spielerinnen, Melanie Herrmann und Maike Daniels sind jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten, kann man da immer sehr, sehr viel mit bewegen. Und letztendlich hat Neckarsulm, wenn man sich den Kader anguckt, auch schon sehr, sehr viele Spielerinnen, die eine entsprechende Vergangenheit bei Frisch auf Göppingen haben. Da ist eine Celia Schneider im Tor, da ist eine Hanna Breitinger auf links außen, da ist eine Alena Wojtyszkova auf Rückraum rechts. Die haben alle schon mal für Frisch auf Göppingen gespielt. Eine Franziska Ramirez hat früher in Leipzig gespielt. Von daher ist das alles wenig überraschend.
Na gut, dann sind wir sehr gespannt, wie sich das finanziell da entwickelt. Ich setze da auf deine Expertise und hoffe, dass das alles gut geht. Es wäre schade, wenn da der nächste Verein kommt, der nicht in der Lage ist, vernünftig mit Geld umzugehen. Aber das werden wir sehen, wie das eben am Ende dann genau ausschaut. Ja, das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Wir haben natürlich noch die Quizfrage aus der Vorwoche aufzulösen. Der Jugendverein von Florian von Gruchalla hieß TV Aldekerk. Und heute würde ich gerne von euch wissen, wann hat sich der THW Kiel das letzte Mal nicht für die EHF Champions League qualifiziert? Wer das auf Anhieb weiß, herzlichen Glückwunsch, kann es uns auch gerne mitteilen über facebook.com/kreisab oder über twitter@kreisab.de. Das war's für heute, ich freue mich schon auf nächste Woche, bis dann.